Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wildcard Weekend Review, zum Weizen Review.
Marco lacht schon wieder bei der Anmoderation.
Immer. Muss ich, Tobi. Ich muss nicht dran denken, dass die Anmoderation letzte Woche einfach nur Glühwein war. Und ich wollte jetzt ehrlich sagen, ohne Glühwein diesmal, aber dafür
mit Bier. Ja,
mit Bier. War ein fantastisches Fußballwochenende. War da Upsets dabei. Wir reden über jedes Spiel, ist diesmal nicht gelogen, ne? Man kennt's ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge und das Wochenende, die Ergebnisse. Genug gelabert, bis gleich, Leute.
Bis gleich.
Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost!
So, hallo Tobias.
Hey Marco.
Wie geht es dir?
Gut, dir?
Ja, auch gut. Was ist denn schon wieder passiert, Alter? Was geht denn ab? Wie geil war denn fucking Playoffs schon wieder? Wildcard Weekend, Alter.
Ich lieb's.
Also,
Playoffs sind
besser,
einfach
besser hätte ich es mir nicht erträumen können.
Doch, hätte besser gehen können.
Ja, stimmt. Okay, nehme ich zurück. Eine Sache hätte ich gern geändert. Aber sonst wirklich...
Zwei Sachen? Ja, egal.
Okay, da kommen wir noch drauf zu sprechen.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Oh, die Steelers noch, ne?
Ja, natürlich die Steelers.
Ja.
Wir brauchen Mike Tomlin.
Ja, der war nicht so happy bei der Press-Conference, aber da kommen wir, denke ich mal, noch dazu.
Bestimmt, weil wir können ja über jedes Spiel reden.
Ja.
So.
Geil. Dann reden wir über das Samstagspiel, das erste, ne? Tobi.
Ich weiß es nicht.
Browns, Texans. Willst du mich verarschen? Die Texans nehmen die Browns auseinander, 45 zu 14. CJ Stroud spielt wie ein Veteran, so wie wir eigentlich erwartet, dass Joe Flacco mal wieder spielt. In dem Spiel, Joe Flacco hier zwei Interceptions geworfen, hat man halt irgendwie gesehen, warum er Backup-Quarterback ist. Und es ist halt genau das nicht passiert, was sie gedacht haben. Die Browns-Defense, die ja wirklich das ganze Jahr überragend war, nicht so gut gewesen und hier CJ Stroud mit Nico Collins einfach die komplette Defense auseinandergenommen.
CJ Stroud ist pervers. Keine Ahnung. Also, Rookie Quarterback wird wahrscheinlich Rookie of the Year, obwohl er nicht mal 17 Spiele gespielt hat. Alter, der ist abgegangen.
Wer willst du mich verarschen, Alter?
Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, bin ich mal so im Kopf durchgegangen, so. Vielleicht ist es ein bisschen früher, aber sowas, aber so deine Top 5 Quarterbacks in der Liga, so, ja. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, dann könnte CJ Stroud so auf 6, 7 oder je nachdem, mit wem man redet, schon in die Top 5 kommen, weil was der abliefert, das ist ja nicht mehr normal.
Wir erinnern uns an die Streak ohne Interception als Rookie Quarterback, das ist schon impressive gewesen.
Der war Passing Leader in der Mitte von der Season.
Genau, und jetzt in seinem Playoff-Debüt als Rookie so abzuliefern für 274 Yards, 3 Touchdowns, ein Passer-Rating von 157,2, über 75% der Bälle angebracht und wie gesagt, wirklich mit Nico Collins einfach die Browns auseinandergenommen.
Bei den Browns fehlt auch noch Tank Dell, der hat sich ja verletzt. Das ist ja eigentlich
über
die Nummer 1 gewesen.
Über die Chemistry hat. Ich meine, bei den Browns, okay, das Safety-Duo mit Grant Delpit und wer war der andere, der Name fällt mir immer nicht ein, hat gefehlt, ja. Aber trotzdem, es ist nicht so gewesen, wie erwartet, weil
Das Spiel nicht.
45 zu 14, ja, das ist krass.
Vor allem, du hast es ja schon angesprochen, so dass eigentlich eher CJ Stroud wie der Veteran ausgesehen hat. Joe Flacco hat die letzten Wochen gut gespielt, aber er hatte ein großes Problem und das hast du auch schon angesprochen.
Ja, ich finde, Interceptions hatte er, glaube ich, oder? Über die letzten, was weiß ich, wie viele Spiele das dann waren. Ja.
Ich glaube, ohne Playoffs waren es quasi 8 oder was weiß ich. Hochgerechnet hätte er aufs Jahr 27 Interceptions gehabt, was einfach viel zu viel ist.
Ja.
Ich habe mir gedacht, vielleicht wirft er eine, okay, wird ja passen. Das Spiel hat ja auch angefangen, die Texans sind übers Feld gelaufen, schießen Field Goal. Ich schaue das Spiel an, denke so, ja, okay, erster Drive, gescriptet, Field Goal, passt ja.
Ich auch gedacht,
dann
fangen
die Browns an und feuern aus allen Löchern und schaffen den Touchdown. Und ich denke mir so, ja, das wird ein richtig geiles Spiel. Dann ging es nochmal hin und her und ich denke mir so, wow, richtig geil. Und plötzlich kommt dann Joe Flacco, Pick 6, fuck, okay, die Texans nehmen sie jetzt auseinander. Nächster Pass-Attempt, glaube ich, gleich wieder nochmal die Pick Six. Es waren ja nicht nur Interceptions, ja, sondern es waren ja 14 Punkte. Und so kommt dann halt so ein Punktestand zusammen. Ich meine, die von der Browns Defense habe ich mehr erwartet und die Texans Defense hat mich eigentlich eher überrascht, dass die dann auch noch ihre Turnover direkt in Punkte umwandeln und die Browns zu den Punkten überhaupt halten. Joe Flacco hatte mal wieder mit seinem Lieblingstarget David Njoku, sage ich jetzt mal wieder, der hat 93 Yards gehabt, okay, aber mit zwei Pick-Sixes kannst du sowas mal zulassen.
Ja, und wir haben im Preview, weil es im Preview gesagt, die Texans können Sachen ausprobieren. Ja, weil scheißegal, die sind hier, keiner hat erwartet, dass sie hier sind. Und hier, die mussten gar nichts ausprobieren. Dieses komplette Momentum von dem ganzen Spiel, das ist so in ihre Richtung eben wegen diesen zwei Pick-Sixes alleine schon geschiftet und dann waren die so in diesem Modus drin und die Browns waren halt genau im Gegenteil drin. So, hä, was passiert denn hier gerade? Und ey, ich find's so geil. Die Texans sind eine Runde weiter.
Was mir aufgefallen ist wieder, das ist dieses typische, wenn du in der Regular Season gegeneinander spielst, dann sagen wir oft, ja gut, weißt du, das Verliererteam hat vielleicht einen Chip auf dem Schulter, die haben ja gegeneinander gespielt, die Texans haben ja aufs Maul gekriegt damals. Und was ich bei den Browns eigentlich so sympathisch finde an der Defense, das hat die voll reingebissen. Und zwar sind die Browns für mich so eine Defense, ja, die Gegner brauchen 8 Yards am dritten Versuch, ja, scheiß drauf, wir schauen jetzt trotzdem, dass das Play minus 5 Yards wird, so. Die werfen immer alles gegen halt, die Wand. Und die Texans haben sich einfach das Spiel angeschaut von der Regular Season. Ah, wenn wir das gemacht haben, sind die ultra committed und haben versucht, alles zu stoppen. Jetzt machen wir das nochmal und beim zweiten Mal, wenn wir es machen, machen wir einfach was anderes. Es gab ein Play, da hat der Tight End, glaube ich, von den Texans, ich weiß gar nicht, wie er heißt, weil, alter Mann, ich bei den kurz, Texans ja, kennt man nicht so viele. Ich glaube, es war ein Tight End. es war nicht Dalton Schultz, glaube ich, aber...
Warte, Tight End.
Es könnte sogar Dalton Schultz... Dalton Schultz war es nicht.
Es gibt Gott, Dalton doch. Schultz und Brevin Jordan und Eric Sorbet.
Ich glaube, Jordan war es. Die Browns blitzen wieder, Jordan macht quasi, ich behaupte jetzt mal, er war's,
ja.
Blockt ihn an und du hast so gesehen, so 1, 2, 3, oh nein, der Defender kommt an mir vorbei und weil die Browns so hungrig sind, der Defender rennt auf den Quarterback zu, CJ Stroud lobt drüber, Jordan fängt den Ball, läuft
es
zum
war,
Touchdown.
Es war Jordan, 76 Yards. Yeah. Einen Catch hat er im ganzen Spiel, offensichtlich für 76 Yards und halt den Touchdown.
Ja, das ist halt sowas so, ja gut, wir sehen, die Browns waren bei der Regular Season hungrig, die überplayen alles, die versuchen immer negativ Yards zu haben auf Defense. Ja, dann blocken wir sie mal an und nein, er kommt vorbei und dann zack, durch, fertig. Und das haben die Texans einfach ausgenutzt, meiner Meinung nach. Ja. Und das war halt einfach geil anzuschauen, dass es bei denen so gut funktioniert hat. Und CJ Stroud, Alter, Respekt.
Mega, also wirklich, ich freue mich, also ist wirklich geil. Also, wie gesagt, es wäre so eine Partie gewesen, für mich persönlich zumindest, wo ich gesagt habe, ja, jeder gewinnt, go ahead. Also, man hat ja immer die Präferenzen für die Teams, zum Beispiel jetzt, wenn wir mit den Cowboys reden, da wäre es nochmal, wenn die Cowboys jetzt gewonnen hätten, hätte ich gesagt, Alter, was wollt ihr denn? Aber das ist so geil, da kommen wir noch dazu. Und das ist einfach wirklich krass und geil. Go Texans, wirklich. Ich route wirklich in den Playoffs so absolut für die jetzt.
Ich hab ein Bild auf X gesehen und das wird dich auch so freuen.
Was war auf Twitter los?
Ja. Was war auf Twitter los? Das war so ein Bild von CJ Stroud, wo er so lächelt und eine Kamera hat das aufgefangen und du hast hinter ihm einfach an der Seitenlinie so das Bild, das Gesicht von Deshaun Watson gesehen, der ja nicht spielen konnte. Weil das waren ja die beiden Teams, die getradet haben damals. Mhm. Und ja, das Geile ist, die Texans haben ja sich hochgetradet für Will Anderson. Noch an stimmt, Platz 3. Ja, genau. Aber da haben sie ihren eigenen Pick an die Cardinals abgegeben, weil ja jeder gedacht hat, Alter, nimm den Pick von den Texans, weil der wird nicht so hoch sein wie der Pick von den Browns. Und jetzt haben sie die Browns in den Playoffs zerstört und haben quasi den besseren Pick behalten.
Stimmt, ja. Oh fuck, habe ich gar nicht. Ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Voll geil!
Ja, oh.
Und nee, Deshaun Watson steht ja auch dran, Alter, und denkt sich so, Alter, wollt ihr mich verarschen, komm.
Ja gut, der hat ganz andere Probleme, aber. Und die Browns auch, quarterback-technisch, also die haben ja...
Ja, jetzt haben sie keine Probleme mehr, weil jetzt keiner mehr sagt, Alter,
Ja, wir müssen die sind Joe halt Flacco an ihn nehmen. Gebunden. Die sind an ihn gebunden. Wenn du 100%, was ist ja 100% garantiert, gell, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, irgendwie, ich glaube, ja, 2 Millionen oder so nicht von 240.
Ja, wahrscheinlich kommst du doch irgendwie über irgendeine Klausel dann wieder ein bisschen besser raus, aber du bist halt jetzt einfach gebunden erstmal an der Show Watson. Du hast dich dafür entschieden, diese Straße zu gehen und da hast du jetzt einfach mal verkackt.
Ja, und dann verlierst du gegen das Team, wo deine Picks hat und die haben einen Rookie-Quarterback und einen Rookie-Headcoach.
Mega geil. Wie gesagt, und das ist mein, also die Story, wo ich route einfach dafür, ohne Scheiß.
Und ich finde es immer noch schade, dass ja die NFL Awards immer nach der Regular Season abgegeben werden. Mhm. Weil für mich waren das ja, habe ich ja auch im Preview gesagt, Kevin Stefanski und DeMeco Ryans sind für mich Coach of the Year, beide an 1 und 2 gewesen. Ja, nach dem Spiel kann ich dir jetzt sagen, wer für mich Coach of the Year ist, ganz klar. Also das ist ja dann DeMeco Ryans.
Das stimmt, ja.
Geiler Play, geiler Game Design. Alter, das Front Office hat richtig gut gedraftet die letzten Jahre. Nick Casario, ja von den Patriots, der GM.
Ja gut, man
gute
kann...
Gute Entscheidungen getroffen jetzt dieses Jahr und...
Man kann als Positivbeispiel halt einfach sehen, was wie schnell das gehen kann, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Das Vertrauen in die richtigen Leute setzt und ja, einfach richtige Entscheidungen triffst. Das ist im Nachhinein immer einfach zu sagen, aber Hut ab an die Texans Organization, ja, so ist das, wirklich, ohne Scheiß.
Gute das Entscheidungen, so, ja. Weil du jetzt gerade sagst, wir reden jetzt seit 10 Minuten, dass bei den Texans alles geil ist. Nächstes Jahr kann es wieder anders aussehen, das ist die NFL und dann sagen wir vielleicht wieder, schau dir mal die Jacksonville Jaguars zum Beispiel. Jetzt nur, das ist ja sogar in der Division eigentlich. Letztes Jahr, Alter, mit Trevor Lawrence, erstes Jahr mit Doug Peterson. 24-0 aufgeholt, 27-0 aufgeholt, ich und weiß sowas, es gar nicht mehr, gegen die Chargers.
Ja gut.
Und jetzt reden wir über die Texans. Wer weiß, nächstes Jahr kann alles anders sein.
Das heißt ja Any Given Sunday und Any Given Season, meine Freunde, so ist das.
Ja.
So, Tobi, wenn du jetzt nichts weiteres noch zu diesem Spiel zu tun hast, würde ich chronologisch weitergehen zum nächsten Spiel, das mir wehtut.
Da tut gar nichts weh.
Das kälteste Spiel oder das drittkälteste Spiel in der NFL-Geschichte war es, glaube ich. Und das kälteste in Arrowhead.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es das kälteste Playoff-Spiel in Arrowhead war, glaube ich.
Irgendwie so, ja. Verdammt kalt, was waren es? Minus 20 Grad Celsius?
Irgendwie sowas,
Alter. Verdammt kalt. Wir haben drüber geredet. Erstens, Arrowhead Stadium richtig beschissen. Also, es ist ein Heimvorteil. Gibt es ja in manchen Stadien. Erstens das. Zweitens, Miami ist dafür bekannt, dass sie, wenn es kalt wird, nicht so gut spielen, ja, das ist, haben wir davor auch schon gesagt. Und jetzt, weil Miami ist einfach heiß, es ist Florida, da ist 20 Grad, hier geht ja schon alles, ja, es ist ein bisschen frisch, ne?
No.
Und ja, die Dolphins verlieren 7-26 gegen die Chiefs. Tobi, what happened?
Ja, ich habe auf die Chiefs getippt. Ich habe mir gedacht, dass das Spiel so ausgehen wird. Ich habe es ja, glaube ich, in der Review-Folge letzte Woche bei den Bills gesagt, so, warum sollte sich dieses Jahr was geändert haben? Es ist immer dasselbe. Es passt schon. Leute, kommt es darauf klar? Nein, die Chiefs haben physischer gespielt. Es gibt ein Bild, wo du, oder ein Snap, wo du siehst, ich glaube, Ladarius Sneed ist es, wo Tyreek Hill einfach einen Schubser gibt an der Line of Scrimmage und gejammt wird. Und weil es so kalt ist und weil es so rutschig ist, rutscht er aus und das Play für ihn ist quasi over, kann nichts mehr machen.
Ja, so ist Football. Also
ja, es ist halt Football. So, für die Dolphins jetzt. Nur mal so als Aussicht oder so, die nächsten Jahre, so, wenn du halt in den Super Bowl kommen willst, dann schau halt, dass du den Nummer 1 Platz kriegst und daheim spielst. So. Weil anscheinend tut ihnen das Wetter nicht gut. Und in der AFC hast du halt die Bills kalt, Chiefs kalt, Ravens kalt, Steelers kalt, Bengals kalt.
Ja, Patriots, falls da noch irgendwas passiert.
Patriots kalt. Ja, du, nee, und bei den Chiefs, die haben einfach akzeptiert, wer sie sind. Hey Leute, wir spielen geile Defense. Wir schauen, dass wir unsere Gegner zu, in dem Fall waren es jetzt unter 10 Punkte, halt unter 14 Punkte halten. Dann laufen wir den Ball mit Pacheco, wir spielen physisch. Die haben gute physische Spieler mit ihren Running Backs. Patrick Mahomes, hey, hau pro Spiel drei geile Bälle raus und den Rest bring einfach normal an und fertig. Und genau das war das Spiel. Ich meine, wen man heben muss bei den Chiefs noch in der Offensive, ist Rashee Rice. Die letzten Wochen haben wir schon immer gesagt, er ist der beste Wide Receiver bei ihnen. Hat 130 Yards gefangen und das sind die meisten Yards in einem Playoff-Spiel unter Patrick Mahomes, die nicht Tyreek Hill oder Travis Kelce heißen. Also der kommt jetzt langsam nach oben.
Mhm.
Du hast immer noch Kelce, Mann. Das ist gut, er hat vielleicht jetzt nicht mehr seine 100-Yard-Spiele. Es liegt vielleicht daran auch, dass sie jetzt eingesehen haben, Alter, wir laufen den Ball, wir laufen den Ball, wir laufen den Ball.
Ja gut, es ist ja aber auch wetterabhängig eigentlich eine bessere Entscheidung, den Ball zu laufen potenziell bei so einer Kälte.
Definitiv. Also, ich meine, das ist Playoff-Football.
Ja, merken wir jedes Jahr wieder, warum. Gucken wir mal, warum die fucking Patriots so lange erfolgreich waren. Wir haben
halt, ich meine,
die waren in der Führung, haben ihre Checkdowns gemacht und haben halt den Ball gelaufen. Und wenn sie dann eh schon zwei Touchdowns vor waren, dann hast du die Zeit halt weggenommen, so fertig.
Und jetzt schau dir mal Platz 1, 2, 3 in der AFC, haben alle gewonnen. Ravens, Bills, Chiefs, das ist überall kalt. Also, zum Bills-Spiel kommen wir ja noch, da lag auch verdammt viel Schnee.
Da konntest du für 20 Euro die Stunde Schnee schippen.
Ich war kurz davor, einen Flug zu buchen. Aber, Marco, es hat sich nicht gerechnet.
Ja, das stimmt. Das hätte sich wirklich nicht gerechnet.
Nee, und die Chiefs, ich meine, unter Andy Reid,
ja, gut.
Die spielen immer guten
Football. Andy Reid, übrigens, weil du es gerade sagst,
die Moustache.
Die Moustache, eingefroren, sah schon richtig wild aus, bin ich ehrlich.
Also, weißt du, was wilder aussah?
Gerade schon.
Es war ein Dolphins-Fan. Du hier, gell? Dolphins hier, Warmwetter-Team und Finesse und so, wir können in der Kälte nicht spielen, gell?
Mhm.
Ja, die Fans aber. Es gab einen Dolphins-Fan, der war nur mit Mütze da, der war oben ohne. Alter.
Ja gut,
bei minus 20 Grad.
Kannst du die Lungenentzündung, kannst du gleich abholen, ne?
Ich glaube, der hat, bevor er nach Arrowhead quasi geflogen, gefahren, mit dem Bus angekommen ist, hat der schon so eine Blanko-Krankmeldung von seinem Arzt bekommen, so, hey, Sie sind doch gar nicht krank. Ja, ich fahre nach Kansas City und bin oben ohne beim Footballspiel. Gut, Erkältung, eine Woche. Datum können Sie selber eintragen, ich unterschreibe schon mal, gell?
Ja, Amputation ist dann hier vom linken Zeh, glaube ich. Und dann, da kannst du nicht machen, minus 20 Grad, Mann.
Alter.
Auch noch mit Wind und was weiß ich. Also, da hatten wir ja, was so, ich nenne es jetzt mal Trend. Ich habe es auch unfreiwillig mehr oder minder gesehen, so Leute, die sich fürs Arrowhead anziehen und dann wirklich auch drei Jacken übereinander. Weil wenn du da einfach nur rumstehst für fucking 4 Stunden oder so, minus 20 Grad, ja, dann musst du entweder die Pinguin-Taktik anwenden und dich irgendwie so eine Menschengruppe so ineinander stellen oder so. Aber Alter, das ist schon krass.
Ja, Alter, minus 20 Grad. Ich meine, da schaffe ich wahrscheinlich nicht mal mein Bier auszutrinken. Du kaufst es,
ja,
läufst
zu
deinem Platz.
Gesehen?
Ich habe es nicht, weißt du, das ist das Witzige. Ich habe es nicht gesehen und habe den Witz im Handballtraining gesagt und dann der Handballkollege so, Alter, hast du das Video auch gesehen, oder? Und ich so, hä, was für ein Video?
Ja, das Bier ist einfach gefroren.
Ja.
Und dann so, ja, gut, dass ich eh nicht trinken wollte. War da irgendwie der Untertitel von dem Bild. Nee, krass.
Ja, nee, gut. Und was du bei den Dolphins halt, Entschuldigung, wollte ich mal sagen, was du gesehen hast, das hört sich komisch an, aber die Dolphins brauchen noch offensiv gesehen eineinhalb Waffen. Und zwar jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von, Alter, wir brauchen einen schnellen Wide Receiver, sondern wir brauchen diesen Nord-Süd-Running Back, der halt genau bei solchen Spielen so, oh, ich renne jetzt 10-mal in die D-Line rein und kriege jedes Mal ein halbes Jahr mehr, halbes Yard mehr. Mhm. Oder diesen, ich meine, Durham Smythe hat die Saison ganz gut gespielt, aber halt so ein Tight End, so ein Travis Kelce.
Ja, was ich gelesen hatte, ist, dass die Offense von McDaniels ja sehr auch auf Engels, also auf wie du die gegnerische Defensive angreifst mit deiner Geschwindigkeit eben und auch die Winkel, die du nimmst, wie du halt läufst dann. Und das ist bei so einer, bei der Temperatur und bei dem Spiel, was es halt einfach war, kannst du das halt nicht durchführen. Und beziehungsweise ist halt einfach ein komplett anderes Spiel, wo das halt auch nicht funktioniert. Wie du jetzt auch einfach vorhin schon gesagt hast mit Terry Kill, es ist kalt, dann machst du in den ersten 5 Yards, kriegst du da aufs Maul halt eben. Und es ist, wenn der Rasen ganz normal ist, nicht eingefroren ist, es warm ist und die in der ganz normalen Kondition, oder lass es halt einfach nur mal 5 Grad sein, aber nicht minus 20, ist es was ganz anderes. Das hatte ich gelesen, dass das auch vielleicht so eine Lessons learned ist, so wie du schon sagst, dass, ja gut, die sind halt einfach ein Warmwetterteam. Das ist halt dann ihre Identität. Da müssen sie sich halt dann irgendwie was einfallen lassen. Mhm. Aber gut, die Zukunft wird es uns zeigen. Und ich finde es immer noch sehr verrückt, dass einfach von unseren drei Teams die Packers schon wieder am weitesten sind.
Aber weil du noch sagst, die Zukunft, zwei Sachen, die ich noch gelesen habe. Christian Wilkins, unser Defensive Tackle, den man eigentlich kennt, den wir in der ersten Runde gedraftet haben damals. Chris Greer hat anscheinend gesagt, er hat ein Angebot, was wir fair fanden, hat er nicht unterschrieben. Er hat jetzt auf sich gewettet. Er hat gezeigt, dass er einer der besten Defensive Tackles ist und es sei ihm erlaubt, Free Agency auszuprobieren. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht einen längeren Vertrag kriegen anscheinend, was ich schade finde, weil ich finde den Typ einfach geil. Du kennst ihn wahrscheinlich von den Videos mit Stephen Ross und Roger Goodell, wo er immer die Body checkt. Geil. Und anscheinend...
Ich erinnere mich.
Und anscheinend reden sie schon darüber, Tour zu resignen zu einem längeren Vertrag.
Ist es nicht 50 Option dann? Das, was irgendwie über 20 Mille wären?
Bei
sie dann fressen, wenn die 50 Option von Tour nehmen würden?
Haben sie doch schon.
Oder haben sie schon?
Haben sie schon.
Oder weiß ich weiß nicht mehr genau, wie
ich anscheinend finde, einen längeren Vertrag. Und das Spiel, finde ich, hat ein bisschen gezeigt, so, ja, ganz ehrlich, nimm ihn unter Vertrag. Er hat ein Jahr zum ersten Mal gespielt, alle Spiele durch, hatte gute Statistiken. Ist es jetzt à la Joe Burrow, Justin Herbert, Patrick Mahomes ein 4 Jahres, 50 Millionen Vertrag? Ich glaube nicht.
Würdest du das machen? Wenn du jetzt GM wärst einfach? Ganz einfach geantwortet jetzt, ohne da in die Tiefe zu gehen.
Ich würde es nicht machen. Lass es, keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Vertragszahlen von den anderen Leuten stehen, aber so ein Geno Smith, keine Ahnung, 30 Mille pro Jahr oder dann lass ein bisschen höher gehen, 35 Millionen Incentives pro Jahr. Ein bisschen was managen, oder? Irgendwie so, aber top of the market. Ich meine, schau dir die Statistiken von dem Team und von ihm gegen Playoff-Teams an und dann siehst du schon, er ist noch nicht da, wo er sein muss.
Ja gut,
Sind wir dann soweit?
Wir sind soweit. Ich wollte die Überleitung machen mit das von unseren drei Teams. Es unerwarteterweise so ist, dass die Packers doch wieder am weitesten in die Playoff kommen. Und wie geil, Tobias. Wie geil ist denn das, dass die Cowboys so implodiert sind auf beiden Seiten des Balles? Die haben daheim diese Season noch gar keins verloren, stehen ja da insgesamt irgendwie 16-1, 16-0
standen sie.
Und jetzt das Playoff-Game im AT&T-Stadion. Und dann so auf die Fresse zu bekommen, 48-32. Und man muss dazu sagen, diese 32 Punkte, die sind nicht 32 Punkte. Das war am Ende dann noch, was weiß ich. Und
wenn du das Spiel gesehen hast, ist es 48-20.
Die Packers haben auf beiden Seiten des Balles die Cowboys einfach vernichtet. Man kann es einfach nicht anders sagen. Jordan Love hat wirklich auch wieder, das war... Da gab es auch ganz viele Grafiken mit CJ Stroud. Wir haben geredet
und haben gelobt.
Die haben bis auf ein, zwei unterschiedliche, ich glaube,
Attempts oder so. Die haben dieselben Attempts, dieselben Completions, die haben dasselbe Passer-Rating. Die Yards sind irgendwie 3 oder 4
Unterschiede. Genau, das war der Unterschied. 3 Touchdowns haben sie auch beide.
Das war dasselbe Spiel.
Genau, und dann noch Aaron Jones. Ach du Scheiße. Der hat wirklich dieses Spiel einfach auf seinen Beinen getragen.
Weißt du, was ich noch in der Preview-Folge gesagt habe? Die Cowboys haben ein Problem gegen den Lauf und das ist eins der Spiele, wo ich dir sagen kann, das ist eins von den Spielen, wo ich das Upset am wahrscheinlichsten sehe, aber ich muss auf die Cowboys tippen, weil ich sehe es am wahrscheinlichsten, aber ich glaube es nicht. Aber soll ich dir was sagen? War ja kein Upset mehr. Ich habe ein Upset gesehen, so keine Ahnung, 30-27, alles gut, gell? 27-0 im zweiten Quarter. Da kannst du sagen, das habe ich nicht gesehen.
Ja, und es waren 2 Touchdowns am Ende von den Cowboys nochmal, also kannst du nochmal 14 Punkte oder was waren es? Die sind auch für 2 Two-Point gegangen, 2-mal, glaube ich. Ja, gut. Die sind halt die 16 Punkte weg, aber dann hast du immer noch, dann steht es halt 48-16. So. Und so ein Spiel war das. Das war einfach eine Vernichtung. Es waren 2 Punkte vor 50 und ein 50-Burger, sagen wir. Und vor allem in den Playoffs noch im AT&T-Stadium. Und wie geil, ich feiere so, wenn man eins richtig, Tobi, wenn man eins sagen kann. Die Cowboys sind nicht im Super Bowl. Das ist einfach eine gegebene Regel und ich finde es so geil, Alter.
Nach dem Spiel sofort auf X, was war das Erste, was man gesehen Mike hat? McCarthy, nee, diesen Cowboy Circle, kennst du doch. Ach so,
ja, getyped. Ja,
Off-Season, hyped Off-Season, beating bad teams, we're going to the Super Bowl, joke in the playoff. Und dann wieder eingerahmt und dann we are here. Und oh, ich fand es
einfach so. Auch Jerry Jones, der Owner von den Cowboys, dann auch die Kamera dahin geschenkt, der war auch richtig so, alle Leute wollten sie mich verarschen. Und Mike McCarthy,
für mich sind Rumors,
dass er jetzt wirklich auf den Hot Seat ist, dass Jerry Jones einfach keinen Bock mehr hat.
Der ist nicht mehr auf dem Hot Seat, Alter, der hat keinen Stuhl mehr in dem Gebäude.
So kann man es auch sagen, dass eventuell der Defensive Coordinator Dan Quinn, der ja bei den Falcons schon mal Coach war, damals 2016 im Super Bowl-Joke, der aber wirklich eine verdammt gute Defense über die Season gestellt hat, aber jetzt halt auch einfach komplett implodiert ist. Der ist mit den Seahawks auch in ein Interview und was weiß ich. Aber, weiß ich nicht, dieses Spiel wirklich, ich habe das nicht erwartet, dass die Packers die Cowboys so vernichten, vor allem, weil die Cowboys halt einfach, ja, die haben, das ist alles, was wir gerade gesagt haben, einfach so, Leute, nein, wie könnt ihr denn so verscheißen auf beiden Seiten?
Noch eine geile Aktion vom Coaching-Staff von den Packers, der komplett, der 99% der Fans nicht aufgefallen sein wird und dir wahrscheinlich auch nicht. Wir reden doch immer davon, dass die Cowboys, hey, wir haben einen Lead, jetzt kommt unser Pass-Rush mit Micah Parsons und dann habt ihr keine Chance bei uns daheim. So wollen sie ja Football spielen. Wenn du den Coin-Toss gewinnst, in der heutigen NFL ist es zu 99% so, dass du sagst, die gegnerische Offense kommt zuerst, weil wenn wir dann vor der Halbzeit scoren, den Ball sofort wieder kriegen und dann wieder scoren, dann ist es ein 14-Punkte-Schwung. Das hat ja Bill Belichick mit Tom Brady in Perfektion gemacht.
Ja, perfektioniert
Packers,
halt. Ja.
Packers haben den Coin-Toss gewonnen, haben gesagt, nö, unsere Offense geht zuerst aufs Feld. Zack,
wir sind erstmal drüber gelaufen.
Und sind drüber gelaufen und haben gesagt, so, und jetzt müsst ihr erstmal uns einholen. Und fand ich eine richtig geile Aktion von
denen. Aber ich fand auch die Defense an sich ultra impressive. Also, Dak Prescott, muss ja gucken, also die Stats, wenn man nur die Stats anguckt, die lügen, okay? Ich meine, okay, er hat zwei Interceptions, tust du jetzt mal wegdenken, sag ich jetzt mal, hat er für 400 Yards geworfen, drei Touchdowns, ja. Aber der hat wirklich ein verdammt beschissenes Spiel gehabt. J.E. Alexander hat ihn auch dann einmal für den Pick-6 intercepted, obwohl J.E. Alexander ja, der war irgendwie drei Stunden vor Spielbeginn, eine halbe Stunde lang auf dem Feld, weil er gar nicht wusste, ob er spielen kann, physisch.
Ja.
Und das war schon, also das war wirklich keine gute Performance und ich finde es einfach so. Es war halt dann irgendwie, was machen wir jetzt? Wir wissen nicht, der geht zu CeeDee Lamb. Die hat das so unfassbar geforst, also auch bei der Interception.
Ja, die eine
Hast du gewusst, wo der Ball hingeht.
Aber die eine Interception, da muss ich ihn wirklich in Schutz nehmen, das war einfach ein geiles Play von der Defense. Das war einfach, da haben sie es gut gemacht.
Ja, fand ich.
Aber die andere Interception war also geistig
behindert. Ich hab die erste Hälfte habe ich komplett angeguckt und beim ersten Viertel bin ich dann ins Bett gegangen, weil ich mir dachte, ja Leute, also als ob da noch irgendwas passiert und wenn ja, dann gucke ich es mir morgen an. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, wie ich gerade gesagt habe, wenn es darauf ankam, du hast eh gewusst, 88 wird gesucht, also CeeDee Lamb, weißt du?
Ja, na klar.
Und dann die Packers Defense hat das gut verteidigt, hat wirklich gut gespielt und dann irgendwie ja, rushing-technisch mit Pollard lief es halt einfach nicht. Also
ja gut, die mussten auch relativ schnell vom Lauf weg, weil wenn du 27-0 im zweiten Quarter hinten dran bist, da kannst du den Ball nicht mehr so gut laufen.
Das stimmt, aber auch allgemein sagen wir immer wieder öfter so, es tut einfach weh, wenn du zu eindimensional werden musst. Sei es durch die, einfach wie das Spiel verlaufen ist, wenn du weißt, die müssen jetzt werfen, oder wenn du ein Team bist, das nur eine Sache kann. Wenn du jetzt ein Team bist, da sagt man, hey, ja, okay, die können eh nur den Ball werfen, dann stellst du dich halt defensive-seitig halt eher darauf ein. Und das ist wirklich nie gut.
Und Mike McCarthy, ich hab's ja mitten in der Season mal erwähnt, dass die Offense jetzt nicht so kreativ ist und das ist halt so eine typische West Coast Offense. Und ich habe irgendwas gelesen, dass der Defensive Coordinator von den Packers der hat halt unter John Gruden gelernt und das war West Coast Offense, unter Sean McVay West Coast Offense. Und dann kommt halt Mike McCarthy und ich behaupte halt mal, der ist jetzt nicht so kreativ wie ein Sean McVay und der hat wahrscheinlich alle Passkonzepte und alle Regeln, hat der Defensive Coordinator auf seinem Callsheet wahrscheinlich gehabt und hat gesagt, ah, sie stehen so, dann laufen sie jetzt 3 Crosser. Okay, ja. Cut it.
Ich fand's so geil. Was war der gemeistgelikte Kommentar unter irgendwie irgendeinem Post über die Cowboys halt und Mike McCarthy und dann so stand so drunter, that was the best Packers Coaching Job that Mike McCarthy has done in quite some time. So, weil er halt wirklich auch nicht, ja, die wurden einfach outcoached auch.
Und Jordan Love, also das muss ich noch dazu sagen, ja, die Packers sind, glaube ich, die letzten Jahre oder sowas 6-0 im AT&T Stadium, haben genau, irgendwie noch nie in den Playoffs gegen die Cowboys verloren. Alter, Leute, wirklich von Brett Favre zu Aaron Rodgers zu Jordan Love. Das hast du letzte Folge schon gesagt, ja. Alter, weißt du, was ich dann hoffe? Dass die Packers dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, weil dann bin ich mir sicher, dann ist es wieder für 20 Jahre rum. So, komm, dann sollen sie es dieses Jahr machen, dann haben wir die nächsten 15 Jahre Ruhe. In 14 Jahren wird dann ein Quarterback in Runde 1 gedraftet und dann sitzt der wieder 3 Jahre und Jordan Love ist angefressen und dann machen wir dasselbe einfach nochmal. Hi ho, let's go.
Komm. Hi ho, let's go, mein Freund.
Alter, viertjüngstes geil. Team in den NFL Playoffs jemals, gell?
Echt, oder?
Die sind sogar jünger als die Texans.
Das ist krass. Ja gut, Romeo Dubs, das kann man vielleicht noch sagen, dass er so eine Connection hatte und wirklich auch der Wide Receiver Number One war in dem Spiel und auch allgemein über die Season. Packers Receiver, die haben halt, also wenn John Love so spielt, wirft er halt irgendwie zu jedem so und passt halt. Also
Dubs ist ein junger Watson, der war jetzt lange Zeit verletzt, der hatte auch bloß einen Catch. Ich weiß nicht, ob er dann wieder rausgegangen ist. Die wurden ja beide im selben Jahr gedraftet. Luke Musgrave, Tight End, dieses Jahr gedraftet, hat übrigens denselben Move gezogen wie der Tight End von den Texans, hat auch angeblockt, ist durchgegangen, zack, Touchdown gelaufen. Waren halt keine 70 Yards, sondern ich glaube 22.
Ja gut, aber, nee, aber war das der Play, wo er so unfassbar frei war? War das der Play? Weißt du, was ich meine? Es war auch ein Cowboys-Packers-Game und dann war, ich glaube, es war auf jeden Fall ein Tight End und dann war wirklich in dieser kompletten weiten Kameraeinstellung kein einziger Cowboys-Defender und dann ist auch ein Touchdown gelaufen. Das müsste der Play gewesen sein.
Ja, weil also wieder Tight End blockt, lässt ihn durch, die Defense wieder. Das ist einfach, Entschuldigung, Packers-Cowboys-Spiel war einfach genau dasselbe Spiel wie Browns gegen Texans.
Ja.
Und, boah, wir müssen es erwähnen. Der erste Number 7 Seed, der ein Playoff-Spiel gewinnt. Muss man mal auch erwähnen, gell?
Das ist krass. Ja gut, ja, Jordan Love einfach impressive. Also diese Off-Structure-Plays, dann hat er gut gemacht. Wenn mal die Pocket
Collapse sieht einfach aus wie Aaron Rodgers. Und irgendwie finde ich es geil und es regt mich auch wieder auf.
Ja gut, 3 Jahre sitzen. Ja gut, ich muss mich halt irgendwie immer da, also ich finde es krass und das ist natürlich auch the nature of so Podcasts und Reaktionen nach Woche für Woche und dann spielt er mal 3-4 Wochen Scheiße in der Season, haben wir ja hinter uns und dann sagt man so, ja, ist Jordan Love die richtige Entscheidung gewesen,
wird er gebannt. Wir leben immer im Moment.
Genau und dann jetzt sagen wir so, jo, ist ja voll geil, voll krass und das, ja, klar, so jetzt weiß
aber
es
aber
jetzt,
weiß,
und dann kann er auch dann wieder anders sein.
Mein Gott, aber weißt du, wer genauso reagiert wie wir? Die Bears und die Vikings. Die denken sich jetzt so, wirklich, Alter, wir haben Kirk Cousins seit 5 Jahren. Wir draften dieses Jahr vielleicht wieder einen neuen Quarterback. Caleb Williams hat sich für einen Draft geklärt, gell?
Ja, der Projected First Overall
Pick. Ja. Kann man auch mal erwähnen. Und die kriegen es nicht auf die Kette. Und jetzt hast du da die Lions in der Division, die brutal beieinander sind. Zu denen kommen wir ja auch noch. Ja, und die Packers haben es halt anscheinend schon wieder irgendwie geschafft. Und die hocken einfach daheim auf der Couch, die Fans, und denken sich so, Leute,
Fickt euch in den Arsch. So, gut. Du hast gerade erwähnt, Rams, Lions, machen wir als nächstes weiter. Die haben ja vor den Steelers Bills gespielt, wenn ich mich recht erinnere.
Yep.
Das knappeste Rennen in den ganzen Playoffs, kann man ja schon mal spoilern.
Oder? Warte mal. Yesterday.
Ja.
Doch, passt.
Doch, alles, passt schon. Passt.
Entschuldigung.
Rams verlieren knapp mit einem Punkt, 23-24 gegen die Lions. Auch wieder so eine Feel-Good-Story. Mich freut es auch wirklich. Ich bin echt für die Lions. Richtig geil.
Der beste Kommentar fand ich eigentlich von einem von dem Lions-Spieler war, er findet es schade, dass die Cowboys verloren haben, weil eigentlich wollten sie zu den Cowboys und Revenge haben für die Two-Point-Conversion in der Regular Season. Mhm. Aber so ein zweites Home-Playoff-Game ist schon geil. Und wir haben 30 Jahre, also was heißt hier wir? So alt bin ich noch nicht mal. Die haben über 30 Jahre gewartet, dass sie die Division gewinnen, ein Home-Playoff-Game haben, ein Playoff-Spiel gewinnen. Mhm. Jetzt haben sie zwei in Folge. Und das Witzigste, was ich im Internet gelesen habe, ist, das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, dass jemand eine Textnachricht an einen Freund schreibt und sagt, herzlichen Glückwunsch, dass die Lions ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Weil vor 30 Jahren gab es noch keine Text-Messages.
Ja, gut. Auch geil. Hast du das mit dem mit diesem alten Mann mitbekommen, der seit 66 Jahren ein Season-Ticket-Holder ist?
Der
seit 66 Jahren geht ja in dieses Stadion schon rein. Und jetzt zum ersten Mal, wie du schon sagst, oder halt sind die Lions in dieser Situation eben. Und dann haben alle dann auch darunter geschrieben, Alter, mach dem for life, gib dem einfach umsonst die Tickets, was soll denn die Scheiße? Also der hat genug gelitten, der Kerl. Ohne Witz.
Ja, aber,
Alter, wie geil. Also knappes Spiel auch.
Wo ich mich dann auch immer wieder extra freue, ist, wenn wir so dumme Sachen, natürlich, wenn du einen Podcast hast, wenn du in den Medien bist oder was weiß ich, sind wir nicht, aber generell.
Wir sind die Medien,
Tobias. Wir sind die Medien. Noch. Ich weiß noch, wie wir in der Preview-Folge da saßen und wir gesagt haben, das wird ein geiles Spiel und ich habe keine Ahnung, auf wen ich picken werde und das wird in der letzten Sekunde entschieden. Und Alter, es war ein geiles Spiel. Es war ein Punkt Unterschied. Und ich habe natürlich auf den Falschen getippt, das muss man jetzt dazu sagen, aber ja, trotzdem.
Ja, Gatsi Call dann am Ende, gell? Das Fourth Down.
Du meinst von den Rams, der 4. und 14, wo sie gepuntet haben, oder?
Ja, das habe ich nicht verstanden. Und dann haben doch die Lions dann auch, war das doch ein Fourth Down, das sie auch converted haben? Und
nee,
dann
die Lions hatten keinen vierten Versuch mehr, meine ich.
Oder war das denn der dritte?
Third and Eight oder sowas, ein Pass oder sowas.
Gut, nee, aber der Call mit dem, wo du es jetzt gerade erwähnst, mit dem Punt, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Es ist 4. und 14, das war ja auch noch wegen der Flag davor richtig zurück oder irgendwie so, das war das. Weiß ich nicht mehr. Aber rein, was ich mir halt gedacht hatte, beziehungsweise was ich auch gelesen hatte, war, es wäre doch jetzt besser, du spielst den vierten Versuch und selbst wenn der vierte Versuch nicht klappen sollte, dann musst du wenigstens versuchen, dass du die, es war ein One-Point-Deficit, dann gibst du den Lions halt nochmal the benefit of the doubt, machst nochmal so einen 20-Yard-Gain, versuchst sie dann zu halten, machen sie einen Field Goal, also ist ein One-Scoring-Game. Selbst wenn sie einen Touchdown machen und nicht für die Two-Point gehen oder die nicht schaffen. Also klar, es ist immer viel Wenn und Aber du mit der Zeitläufer, die hat nur noch ein Timeout übrig,
die Rams. Ich sag's mal so, ich verstehe den Call, weil das war einfach ein Spiel von zwei Hälften. In der ersten Halbzeit ich rede jetzt von beiden Defenses, konnte niemand gestoppt werden. Jeder hat Touchdown, Field Goals, alles Mögliche gemacht. Mhm. Dann kam die Halbzeit und die Lions-Offensive hat nach der Halbzeit nichts mehr gemacht. Die haben in der zweiten Halbzeit ein Field Goal geschossen und das war auch noch am Anfang vom dritten Quarter. Das heißt, du siehst gerade so die letzten zwei Quarter und denkst dir, Alter, unsere Defense hat nach der Halbzeit alles gestoppt, was die Lions versucht haben. Wir punten den Ball, three and out, kriegen den Ball zurück und let's go. Es ist natürlich nicht passiert. Und im Nachhinein ist man immer klüger. Ich hätte wahrscheinlich 4. und 14, Alter. Weißt du, wie sauschwierig das ist? Matthew Stafford ist einer, der es hätte schaffen können. Der hatte auch ein gutes Spiel, genauso wie Jared Goff. Aber, Alter.
Ja gut, du, wir könnten jetzt hier auch genauso sitzen. Und wenn sie es gemacht hätten, würden wir uns wahrscheinlich drum behalten, so, ja, was war das denn für ein dummer Call?
Ja,
so,
die Lions haben drei Plays später einen Touchdown gemacht und du hattest keine Chance mehr.
So ist das ja immer. Es war ein cooles Spiel. Ich fand es in der Press-Conference danach, hast du mitbekommen, da haben sie ja lieben Matthew Stafford dann gefragt, ja, freust du dich für die City of Detroit, dass sie jetzt mal ein Playoff-Spiel gewonnen haben und was weiß ich. Und er dann so, ja, ich freue mich für die Spieler. Aber das ist dann auch wieder so eine dumme Reporterfrage nach so einem Spiel, wo du dir denkst, so, Alter Junge, halt doch einfach deine Kackfresse. So, also so, Also da kann ich Stefan auch absolut verstehen. Und ja, du.
Es waren die Kinder von ihm hatten geile T-Shirts an oder Hoodies oder sowas. Was haben die irgendwie born in Detroit, raised in L.A.
Ja, okay, war, aber.
Stimmt. Aber was ich noch zu dem Spiel zu sagen habe, weil ich ja gesagt habe, in der ersten Halbzeit konnten die Offensiven machen, was sie wollten. Ja, stimmt, aber was extrem wichtig war bei den Lions, die Defense hat in der Red Zone nochmal komplett anders gespielt. Also die Rams haben 3 Field Goals geschossen, glaube ich, und die Lions eben nur 1. Und dass sie die Rams zu den Field Goals gehalten haben in der Red Zone, bei einem Ein-Punkte-Spiel, muss ich jetzt niemandem erklären, dass das extrem wichtig war.
Ja gut, hast du sonst noch was zum Spiel? Wie gesagt, war das Knappeste des kompletten Wochenendes und
war geil. Ich glaube, ich habe noch ein lustiges Nugget, wenn ich es zusammenkriege. Jared Goff und Matthew Stafford haben das höchste Passer-Rating, die hatten beide über 100, in einem Playoff-Spiel, wo sie gegeneinander gespielt haben, wo sie davor beim anderen Team waren. Also das wird nicht oft vorkommen und meistens ist es dann wahrscheinlich so, dass ein Team dominiert und dann hat ein Quarterback über 100 und der andere halt, keine Ahnung, 60, 70 oder sowas. Aber beide über 100 und waren davor beim anderen Team, sowas gibt es nicht oft.
Ja gut, allgemein so eine Situation, dass beide Quarterbacks dann auch gut spielen und dann davor halt bei
dem anderen Team waren. Ist einfach ein Win-Win für alle. Wirklich.
Also ich bin echt gespannt, was mit dem Detroit Lions Coaching Staff nach der Season passiert, weil defensiv sowie offensiv sind beide Coordinator werden als Head Coach.
Ben Johnson muss da bleiben. Der Defense Coordinator, der wird wahrscheinlich da bleiben, behaupte ich jetzt mal.
Johnson ist der Offensive Coordinator.
Ja, der wird.
Ist er eigentlich einer der heißesten Kandidaten, wenn nicht sogar der heißeste gerade, also zumindest in meiner Bubble gerade.
Also er ist meiner Meinung nach der heißeste Koordinator, der gehandelt wird, weil die anderen ehemalige Head Coaches oder halt Jim Harbour.
Ja, und
John Bill Belichick und sowas. Und okay, aber er ist der heißeste Koordinator, weil der macht einen brutal guten Job.
Gut, gehen wir zum nächsten Spiel. Auch noch am 15. gewesen, unserer Zeit.
Wurde verlegt,
weil im Bildstadium haben wir ja schon mal vorhin ein bisschen angeschnitten. Konnte man ja für $20 die Stunde Schnee schippen, weil dieses Stadion sah aus und da ist Schnee gefallen. Das sah am nächsten Tag wirklich verdammt gut aus, für das am Vortag so war.
Du, ich verstehe, warum das Spiel nach hinten verlegt wurde. Ich bin da voll dafür, weil das sah echt nicht gut aus. Aber es stand halt so von der NFL oder von den Bills, keine Ahnung, stand halt so drin, ja, es ist zu gefährlich für unsere Fans und für die Spieler. Und dann hat irgendjemand drunter kommentiert, es ist zu gefährlich für eure Fans. Wir reden schon von den Fans, die von einem Pickup-Truck auf Tische springen, wo unten Beton drauf ist. Und wenn sie gute Laune haben, zünden sie den Tisch auch noch an.
Ja, genau. Hast du
das aber auch das gesehen? Fand ich einfach witzig.
Hast du es auch gesehen? Bei dieser $20 Aufräumgeschichte, da haben die auch die Tribünen halt immer geräumt und die haben da so Rutschen, so eine Schneerutsche, also da, wo die Leute halt, weil es ist auch ziemlich dumm, wenn du von oben das halt irgendwie runter schippst und dann muss der unter dir halt noch mehr schippen, das ergibt auch gar keinen Sinn. Das ist einfach wie so eine Rutsche mit Schnee durch gewesen und dann war halt zu viel Schnee drauf und hat sich nicht bewegt. Dann hat sich ein Biss-Mafia-Member hier ganz oben hingesetzt, hat sein T-Shirt ausgezogen, ist dann bei, was weiß ich, auch wieder minus 10 Grad oder was es da war, auch hat sich hingesetzt und hat diesen Schnee so runter gekickt mit seinen Füßen und ist halt so runtergerutscht und fand ich auch so geil. So, ja,
ihr meint diese Fans.
Ja, die sind fantastisch. Gut, zum Spiel, Tobi. 31-17 gewinnen die Bills. Bei den Steelers, ich weiß nicht, also ich habe mir die Highlights angeguckt, Mason Rudolph, ja gut, was erwartet man so großartig von ihnen? Die sind wie die Texans, haben im Weizen-Preview auch so gesprochen, das ist das Team, wo man halt nicht erwartet hat, dass sie da sind, so wirklich, weil fucking Mike Tomlin einfach schon wieder Mike Tomlin angezogen hat, obwohl man sagen muss, dass er in den Playoffs ja doch immer jetzt in der Vergangenheit zumindest gechoked hat, aber muss man ja auch das Team um ihn rum so mal evaluieren. Hat TJ Watt gespielt? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen.
Nee, hat nicht
gespielt. Hat nicht gespielt, hat sich ja verletzt gehabt. Tut denen natürlich auch noch weh. Aber ja, die Bills waren einfach das bessere Team, würde ich jetzt mal sagen. Also in Highlights zumindest hat es so ausgeguckt. Ich habe jetzt sonst nicht so viel über das Spiel mitbekommen, außer die Press-Conference danach mit Mike Tomlin noch.
Geiler Move.
Er wurde gefragt, was denn jetzt mit seiner Zukunft bei den
Steelers ist. Er hat nur noch ein Jahr im Vertrag stehen und wie es aussieht und er geht.
Und dann ist er einfach, hat ihn angeguckt und ist dann einfach gegangen vom Pult, was geiler ich Move. Gedacht habe, ja. So, wer war denn das, irgendein Fußballspieler so, wer war das nicht, der Mertesacker oder so, keine Ahnung, wo er dann Fußball auch so.
Kenne ich mich
genau, aus. Ich auch nicht, aber der hat dann auch, du kennst halt immer diese dummen Reporterfragen, so, das war irgendwie nach einem Sieg oder nach einem Nieder, ich weiß gar nicht. Und dann hat der Fußballspieler gesagt, ja, was wollen Sie jetzt von mir? So, also, was wollen Sie jetzt von mir? Ich verstehe die Frage nicht. Und dann hat er noch eine dumme Frage, dann ist er auch gegangen. Da dachte ich mir so, ja, genau so ein Moment war das. So, also, was willst du denn jetzt?
Aber ich muss tatsächlicherweise sagen, das Spiel, wenn du es angeschaut hast, gefühlt war es ein bisschen knapper, als es aussieht, muss ich echt sagen, weil die Bills sind am Anfang übers Feld gelaufen, haben Touchdown gemacht, okay. Steelers sind aufs Feld gekommen, haben gefumbled, Bills recovern, ich glaube ein, zwei Plays waren es, machen sofort wieder einen Touchdown 14-0. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann laufen die Steelers eigentlich wieder übers Feld, sind in der Red Zone. Und Mason Rudolph wirft halt einfach eine dumme Interception. Und danach, also der Drive während der Interception und danach konnten die Steelers den Ball schon gegen die Bills bewegen. Das hätte schon funktioniert. Das waren dann halt ein, zwei dumme Fehler. Und das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen in den Playoffs. Fehler machen, schlecht.
Ja, da musst du das schon drauf haben, ja.
Ja, weil die Gegner sind einfach besser. Josh Allen hatte ein gutes Spiel. Hast du den Touchdown-Run gesehen?
Ich wage mich zu erinnern, ja.
Wo er den Ball nimmt, läuft. Und darüber möchte ich dann noch kurz mit dir reden. Dann quasi schon zum Sliden ansetzt. Die Steelers-Defense geht von ihm weg, weil sie ihn nicht tackeln wollen, weil sie denken, er slidet. Ich behaupte es jetzt mal. Mhm. Und er slidet doch nicht, sondern rennt durch. Touchdown, 54 Yards. Und dann später im Spiel Josh Allen nimmt den Ball, läuft, slidet, Steelers Defense-Spieler tackelt ihn, während er slidet, 15-Yard-Penalty. Und jetzt frage ich dich, was sollen die Defense-Spieler machen?
Ja, ist ja allgemein so. Diese Diskussion, also die ähnliche Situation hatten wir ja schon bei, was ist, wenn der Quarterback vom gegnerischen Team diese Suicide-Balls wirft? Mitte des Felds, wo der Mittellinebacker einfach oder der Safety mit voller Wucht ankommt. Und so einen Ball darfst du halt einfach nicht werfen. Das hat Tom Brady ja gesagt, das hat TJ Watt gesagt. So, ja, Leute, so einen Ball kannst du als Quarterback halt nicht werfen. Was soll die Defense machen? Wenn er nicht tackelt, dann ist es ein übelster Gain. Was ist, soll er jetzt einfach nicht mehr tackeln, weil der Quarterback vom Gegner sich dazu entschieden hat, ihn einfach umzubringen, so gefühlt, weißt du, ich meine? Und in manchen Situationen, klar, es geht mega schnell und so, kannst du halt einfach nichts machen. Und das ist, so wie du schon sagst, da gab es doch mal dieses College-Highlight von irgendeinem Quarterback, war Wahnsinn, ich weiß gar nicht mehr, wo er das so auch übel angetäuscht hat und halt noch ewig lang gelaufen
ist. Das war dieses Jahr, glaube ich, oder?
Nee, das war letztes Jahr. Ich glaube, es war letztes Jahr. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, welches College, welcher Quarterback, ist auch egal. Der hat einen richtig guten Fake gemacht, ja. Hat er dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es mehrere Spieler waren, halt übel aussteigen lassen, weil du darfst den Quarterback halt einfach nicht tackeln, sonst kriegst du 15 Jahre Strafe und es tut richtig weh. Und dann denke ich mir halt so, ja, okay, ist schon ein Move, aber ist schon hart, was willst du als Defense machen? So als Defense-Spieler, weil du bist so oder so, bist du gefickt. Und dann, jetzt bin ich dir ganz ehrlich, kann ich auch voll nachvollziehen, dass wenn er es einmal gemacht hat, dass der, ich habe den Hit jetzt nicht gesehen, der war bestimmt nicht dirty oder so.
Es gab schon schlimmere Hits, als wenn jemand slidet. So schlimm war er jetzt nicht, aber die Flagge war gerechtfertigt. War es halt
ein Late Hit, oder?
Ja, na klar, er ist geslidet.
Ja, gut. Okay, stimmt.
Das heißt, Sekunde zu spät, hat schon angesetzt, fertig.
Ja, schwierig, aber ich finde es halt auch einfach so, solche Sachen sollten halt einfach auch nicht alle, also sollte man einfach nicht machen, aber als Regel das zu implementieren ist sehr schwierig, weil dann ist wieder Auslegungssache, ja, er hat angesetzt, hat er nicht angesetzt, was weiß ich, sondern das sollte halt irgendwie diese Football-Etikett sein, weißt du, ich meine, wo du sagst, so als Quarterback, ja, das mache ich halt nicht.
Ich kann jetzt nicht mal, also ja, ich kann jetzt auch nicht mal sagen, ob das Absicht von Josh Allen war oder halt ob so das, zumindest, ja. Oder es hat geschneit, der Boden war rutschig, vielleicht musste bloß noch mal abstoppen, um zu sehen, wo die Lücken sind, oder er wäre fast ausgerutscht. Mhm. Das kann ja auch sein. So, aber es sah so aus, als wollte er sliden. Oh, da ist die Lücke ja plötzlich da, weil plötzlich alle Defense-Spieler langsamer werden. Geil. Und jetzt renne ich da durch. Huhu. Und später hat er halt geslidet und der Defense-Spieler hat sich gedacht, ha, auf den Trick falle ich nicht nochmal. Oh nein, er slidet doch 15 Yards. Okay, gut, danke. Ciao.
Ja. Ja, gut.
Noch so ein Internet-Highlight. Die Bills stehen jetzt 6-0, seitdem Sean McDermott die Al-Qaida 9-11-Ansprache im Lockerroom gehalten hat.
Oh Gott. Ja, stimmt, da habe ich schon wieder verdrängt.
Oh, ich glaube, darüber haben wir gar nicht geredet. Brauchen wir auch nicht.
Nee,
aber es sind einfach, es sind die kleinen Nuggets in dieser Internetwelt, die mich immer wieder zum Lächeln bringen.
Ist so, ist so.
Und jetzt kommen wir eigentlich
bei dir.
Du und jetzt kommen wir eigentlich fast zum besten Spiel, oder? Das letzte Spiel. Woran hat's gelegen?
Am Ende fragt man sich immer, was es gelegen hat.
Woran
hat,
soll ich dir sagen,
an, halt hat an was gelegen hat? 32-9, Mann.
Die Eagles stehen 1-6, seitdem Big Dom, dieser
der
Security-Typ, nicht mehr an der Seitenlinie steht.
Stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ja, Leute, ganz schwierig. Alter, du kannst halt, es war einfach ein schwarzer Tag für die NFC East.
Für die Hälfte der NFC East. Die anderen hocken gerade daheim und freuen sich.
Oh Gott, aber als Eagles gegen die Bucks, also weil wir haben nicht ohne Grund, Leute, über die NFC South so gelästert, weil es halt einfach auch gerechtfertigt ist. Das war die Shitshow, ja? Der Divisions, einfach AFC und NFC seid ihr gleich. Und dann 32-9 zu verlieren gegen die Bucks, ja, die wirklich kein gutes Team einfach sind, ist schon wirklich ein Armutszeugnis für die Eagles. Ja, okay, wir haben drüber geredet, über Jalen Hurts und sein Fingerchen, der nicht mehr ganz wollte, ja.
AJ Brown hat nicht gespielt.
AJ Brown hat nicht gespielt, aber gut.
Wenn Leute, wir da jetzt anfangen, dann
genau,
haben wir da eine jetzt Stunde anfangen. Podcast bei den Dolphins.
Richtig.
Da und bei den Bills.
Und bei den
Bills. Da haben sich übrigens schon wieder Leute verletzt, gell?
Echt, oder?
Ja. Irgendein Starter ist wieder raus. Für zwei Wochen mindestens.
Ja, gut, scheiße. Aber ja, die haben einfach die Fresse bekommen. Und haben einfach nichts auf die Kette gekriegt. Und Nick Sirianni, der Coach von den Eagles, ich finde, die Eagles sind immer so unfassbar bipolar.
Was habe ich letzte Woche gesagt?
Hä? Die sind immer so unfassbar bipolar, beziehungsweise so extrem halt. Da gibt es keinen.
Was habe ich gesagt, wer auf dem Hot Seat ist?
Hä? Nix hier, nee. Das ist die Küche brodelt.
Und was sagst du?
Und ist die Fanbase so oder so. Ob ich sag, ob er jetzt gefeuert werden sollte.
Nee, das ist aber, hä? Wenn man mal so ins Internet schaut und auf den NFL-Medien, dann ist das gerade ein heißes Topic.
Wo habt ihr das zuerst gehört, liebe Zuhörer?
Ja,
beim Tobi.
Bei mir.
Beim Tobi, ja. Ja, spieltechnisch, Tobi, ich habe die Highlights heute früh angeguckt. Ich konnte es erstens, also, was heißt nicht glauben, ja, man hat schon gedacht, ja, implodieren sie vielleicht, hätte ich jetzt einfach nicht gedacht. Also,
weißt du, was richtig hilft beim Football? Tackeln.
Stimmt, bei den Highlights, ja. Das ist mir bei den Highlights, stimmt,
also, jetzt wo du sagst. Also jetzt ein Tipp an alle unsere jungen Zuhörer, falls ihr eine Karriere im Football machen wollt und Defense spielt, tackeln. Ist gar nicht so unwichtig. Könnte man pro Spiel so ein, zweimal brauchen.
Aber sprech dich mit Bradbury drüber. Der wurde ja gebencht für einen Rookie, gell? Der hat den richtig beschissen, das Spiel. Cornerback für die Eagles.
Alter. Ich hab im Preview gesagt, die Bucks holen sich das Spiel, weil die Eagles Secondary ein Problem ist. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu tief gepokert.
Zu tief gepokert? Ja,
weil die Leute, die da in der Secondary gespielt haben, das war ein Play, wo einer einen Tackle gemisst hat und ich weiß nicht, ob es ein Safety oder ein anderer Cornerback war, rennt auf den Spieler zu und ich hock vor dem Bildschirm oder vor den Highlights, was weiß ich, und denk mir, Alter, mit dem Winkel fliegst du ja 3 Meter an dem vorbei. Und 2 Sekunden später ist er einfach 3 Meter an ihm vorbei. Und ich denke mir so,
ja.
Ich bin kein Footballspieler. Ich habe ein bisschen Mathe gehabt. So.
Geometrie, ja.
Geometrie, so.
So ungefähr.
Wenn du diesen Winkel nimmst, wirst du den nie im Leben kriegen. Ja, nein, er hat den Winkel genommen und dann war es ein Touchdown. Ich meine, das Spiel ist ja eigentlich, kannst du am besten zusammenfassen, allein schon durch den letzten Touchdown von den Bucks. Die Eagles blitzen, okay, kannst du machen. Baker Mayfield wirft einfach einen Ball einfach in die Mitte Richtung Endzone.
Ist da, wo fünf, der so rausgesnackt
fünf,
wurde von
nee,
dem...
Nee, 5 oder 6 Yards gefühlt unterworfen. Chris Godwin dreht sich um, sieht, dass der Ball unterworfen ist, bleibt stehen, läuft dem Ball nochmal so einen Schritt entgegen, nimmt den Ball, dreht sich um und geht in die Endzone. Und der Eagles Defender hat sich gefühlt immer noch nicht umgedreht gehabt, sondern ist weiter in die Endzone gelaufen. So.
Das hä? Hab ich gesehen, ja.
Und dann ist er zurückgelaufen, hat er bloß einen Arm an ihn dran bekommen, so ein Yard vor der Endzone. Natürlich tackelst du den nicht mehr. So, hä? So, Leute.
Ja gut, Baker Mayfield muss man sagen, also ich habe dieses eine Play noch in Erinnerung jetzt von den Highlights, wo wo Baker Mayfield wieder also einen perfekten Ball geworfen hat, einen richtig langen Ball, ich weiß nicht wie viel, 20, 30 Yards oder so, und der Defender hat ihn ich weiß nicht, welcher Receiver das war, ob es Evans war, ob es Otten, Godwin oder Moore war. Gerade nicht gefangen, aber es war wirklich ein wunderschöner Ball. Und Baker Mayfield hat wirklich gut gespielt. Also über 330 Yards, 3 Touchdowns, keine Interception.
Der ist seit 60% ein paar Wochen on fire.
Und muss ich sagen, sah wirklich nicht so kompetent aus auf jeden Fall. Ja.
Weißt du übrigens, was der Moment war, wo ich mir sicher war, dass die Buccaneers gewinnen?
Aus.
Nein, es war nicht im 4. Quarter oder im 3., wo das Spiel schon entschieden war. Es stand ja 16-3, glaube ich, und die Eagles haben einen Touchdown gemacht. Dann stand es 16-9. Dann haben sie den Extrapunkt geschossen, stand 16-10 und dann ist eine Flagge, ja, du schaust auf dein Handy, gell? Weil 10 Punkte haben sie ja nicht gemacht, jetzt bist du verwirrt, gell? Dann ist eine Flagge gekommen. Die Special Teams von den Buccaneers offside.
Ach doch, ja, und dann hat der Tush-Push nicht funktioniert. Ich erinnere mich.
Und dann hat der Tush-Push nicht funktioniert.
Ja, stimmt.
Und ich habe mir gedacht, es ist das Einzige, was die Eagles, wir haben doch drüber geredet, zu 98% immer hinkriegen.
Das hat der Kommentator auch gesagt. Ja, jetzt wissen wir eh, was sicher kommt. Und dann hat es ja nicht funktioniert, weil der Defender irgendwie auf der rechten Seite also linke Seite von den Eagles aus, irgendwie durchgebrochen ist und Jalen Hurts dann halt irgendwie doch, hat er einfach, hat er dann nicht funktioniert und dann...
Ich bin noch mal ein bisschen in mein Gehirn gegangen und hab dann noch mal ein bisschen was nachgeschaut und recherchiert und sowas, gell. Sowas tut man ja, wenn man hier so einen Quality-Podcast aufnimmt.
Den Casual-Quality-Podcast.
Die Eagles haben ja gegen die Buccaneers diese Saison gespielt gehabt. Oder letztlich. Und da gab es einen 3. Versuch und da hat der Tush-Push nicht funktioniert. Beim 4. Versuch hat er dann funktioniert. Ich will dich jetzt hier keine falschen Statistiken aufzählen. Aber die Buccaneers, ein echter Pirat, stoppt auch den Tush-Push. Und da habe ich gewusst, jetzt ist vorbei.
Jetzt ist es vorbei.
Und für mich, die Seasons von den Eagles, also jetzt erstmal nochmal Chapeau an die Buccaneers. Erster Buccaneers-Quarterback in der Geschichte der NFL, der über 300 Yards wirft und 3 Touchdowns hat, hat nicht mal Tom Brady in seinem Super Bowl Run geschafft.
Also jetzt nicht nur Playoff-technisch, Postseason oder?
Doch, Postseason.
Ach, nur Postseason. Sagen, das wäre schon
nur Postseason.
Das wär richtig krass gewesen.
Nein, nur Postseason.
Weil wir wissen, Jameis Winston hat zwar sehr viele Interceptions geworfen, aber dafür sind von den 50-50 Bällen auch manche angekommen. Ne?
Hey Jameis, wie war das Spiel? Ach, ich hatte 450 Yards, 5 Touchdowns und 17 Interceptions.
Das reicht, ja.
Das ist eh gut. Nee, die Eagles dieses Jahr, man hat gemerkt, dass ihnen das wehtut, dass die Koordinatoren weggegangen sind. Ich habe auch irgendwas gelesen, dass ein Super Bowl-Team, was im Super Bowl war und danach beide Koordinatoren verloren hat, ist nie wieder in den Super Bowl gekommen, also das Jahr danach. Und sie standen ja 11-1, sind sie übrigens gleichgezogen mit den 1986er Jets, glaube ich. Die auch 11-1 standen und nicht die Division gewonnen haben. Okay. Haben ja die Eagles dieses Jahr auch geschafft. Und irgendwie gefühlt so die ersten paar Wochen war es halt so, ja gut, wir nehmen die Plays und die Defense vom letzten Jahr. Es hat ja letztes Jahr gut funktioniert und nach ein paar Wochen, vor allem nach dem Spiel von den 49ers, sind die halt draufgekommen, wie man diese Plays, dieses Play-Calling stoppt und die neuen Koordinatoren so, ja, jetzt, was sollen, also.
Gib es her.
Was sollen wir machen? Es hat doch so gut funktioniert. Oh, wir können nichts mehr anpassen. Oh nein, oh, wir verlieren gegen die Cardinals und die Giants.
Scheiße. Ich geh weg.
Aber das ist für mich die Eagles-Sister.
Ja gut, ich bin gespannt, was jetzt mit den Eagles passiert. Coaching-technisch, denkst du das weg? Einfach jetzt geantwortet. Gut geantwortet.
Nein. Ich glaube, er bleibt. Obwohl ich letzte Woche geteasert habe.
Glaubst du trotzdem, er bleibt?
Ich glaube, er bleibt. Ich glaube, er bleibt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, was gibt es Besseres für einen als Head Coach, als Matt Patricia auf dem Staff zu haben und zum Owner zu gehen? Ja, sorry, war eine dumme Entscheidung. Mann, ich habe gedacht, ja, hey, wir müssen unseren Defense-Coordinator rausschmeißen und Matt Patricia einfach als Defense-Coordinator nehmen, weil der war doch, unter Bill war der doch so gut. Hier, Belichick, hier, den kennst du doch bestimmt. Gell?
DJ Khaled.
Komm, jetzt schmeißen Another wir den one. Raus und nächstes Jahr wird alles besser, okay?
Another one.
Another one. Wir müssen drüber reden, aber noch kurz. Der sympathischste Eagles-Spieler hat gesagt, er hört auf.
Ja, nicht Travis Kelce, meine Lieben. Jason Kelce war auch dann den Tränen nahe, beziehungsweise sogar den Tränen ergeben. Hat dann die Tränen im Auge gehabt, als er dann das Spiel verlassen hat. Er hat jetzt auch schon offiziell bekannt gegeben zu seinen Teammates laut, wer es auch immer reportet, was er sich, ob es Rapperboard war oder was er sich alle halt, dass er aufhört, ja. War ja auch abzusehen tatsächlicherweise. Mir tut es auch für Julio Jones leid tatsächlich. Der ist auch wegen der Concussion irgendwie raus im Spiel. Der ist
wegen der Concussion raus,
ja. Aber er hat jetzt auch immer noch keinen Ring, was mir sehr als Sympathisant von ihm natürlich auch sehr wehtut. Weil
Julio!
Ja, gut, Devonta Smith, gutes Spiel gehabt. Slim Reaper hieß er genau. Ja, bitter für die Eagles, aber ich finde es für die Bucks auch irgendwie lustig. Die Bucks müssen nächste Woche gegen die Lions ran. Ist auf jeden Fall, ja, einfach dieses komplette Wildcard-Weekend hat so geändert, dass wir eine Divisional Round jetzt haben, die wir einfach so nicht erwartet hätten. Ich kann da mal kurz vorlesen. Wir fangen an mit Texans Ravens, dann Packers 49ers, Bucks Lions und Chiefs Bills. Werden wir jetzt in dem Weizen Preview noch drüber reden. Aber das ist schon geil. War ein cooles Wochenende, war viel interessanter Football und interessante Ergebnisse dabei. War wieder geil. Haben wir wieder gesehen.
Hat Spaß gemacht.
Wie geil die NFL ist.
War cool. Mhm. Nächstes Jahr gerne wieder.
Entschuldigung. Spät hier. Was war das? So.
Wenn du so spät kommst.
Das stimmt, ja. Das habe ich verbrochen. Ja, Tobi, hast du sonst noch was zu sagen? Sonst würden wir jetzt in die Abmoderation gehen, so wie wir immer schon gesagt haben.
Ja, gut, Leute. Es gibt Instagram, es gibt X, es gibt Spotify, es gibt andere Podcast-Medien, Apps, wo man uns hören kann. Wir haben den Online-Shop, wissen wenige Leute, glaube ich. Kauft so Sachen, schaut's mal vorbei, geht's auf die Website und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder zum Weizen-Preview für die Divisional Round.
Ja, Kuss, macht es gut. Tschüss.
Ciao, servus.
Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram @footballundweizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback@footballundweizen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!